wenn ein Büro nach Butterbrot oder nach Leberwurstbrot aussieht, auch so riecht und die Raufaser. Wen soll man denn da hinkriegen, der auch woanders eine super Stelle haben kann? Das kann man ja nur mit einem enormen Gehalt kompensieren. Oder man bekommt die Menschen ins Unternehmen, die auf Sicherheit gehen und nicht ihren besten Beitrag liefern wollen.
Wirtschaft Köln am Platz.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die Efficient GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen.
Hallo Köln und herzlich willkommen bei Wirtschaft Köln Unplugged. Wie übersetzt man das große Konzept New Work eigentlich ganz konkret in Grundrisse und Einrichtungskonzepte? Mein heutiger Gast beschäftigt sich seit vielen, vielen Jahren mit genau dieser Frage. Innenarchitektin Monika Lepel hat unter anderem Büros für Google, HRS oder die GIZ konzipiert und eingerichtet. Seit Anfang des Jahres klingelt bei ihr ununterbrochen das Telefon. Unternehmen suchen nach Ideen, wie sie die Büros wieder so gestalten, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Lust darauf haben, aus dem Homeoffice zurückzukehren. Bei Wirtschaft Köln Unplugged berichtet Monika Lepel, welche Fragen sich Führungskräfte und Beschäftigte stellen müssen, um die berufliche Heimat für die kommenden Jahre zu gestalten. Und sie erzählt, wie es ist, ein stetig wachsendes Büro mit dem eigenen Ehemann aufzubauen. Denn hinter Lepel und Lepel stecken nicht nur Innenarchitektin Monika, sondern auch Architekt Reinhard. Mein Name ist Manuel Heckel. Viel Freude beim Gespräch.
Dann freue ich mich sehr auf unsere heutige Gesprächspartnerin bei Wirtschaft Köln Unplugged und heiße ganz herzlich Monika Lepel willkommen, Innenarchitektin und Gründungspartnerin des Büros Lepel und Lepel. Herzlich willkommen, Frau Lepel.
Hallo.
Schön, dass Sie da sind. Jeden meiner Gäste frage ich am Anfang einmal nach Ihrem Lieblingsort in Köln. Wie sieht das denn da bei Ihnen aus?
Ja, gerne ganz mittendrin im Columba-Museum und da auch besonders der Innenhof oder das Fenster zur Stadt.
Ja, und auf der anderen Seite sehen Sie einen Ort oder fällt Ihnen ein Ort spontan ein, der vielleicht besonders viel Verbesserungsbedarf hat in dieser Stadt?
Ja, Köln als Ganzes. Ja, also ich finde, dass man schon noch an unseren Rheinufern was tun sollte und insgesamt auch die Fußgängerzonen. Es ist gerade, wenn man aus dem Ausland kommt oder viel unterwegs ist, finde ich es doch leider sehr arm als Gesamtbild.
Geht die Arbeit nicht aus?
Nein.
Genau. Genau. Vielleicht tatsächlich, um so ein bisschen auch Ihren Weg zu verstehen. Wir haben ja einen ganzen Reigen an Themen, den wir heute sprechen wollen und auch mit denen wir mit Ihnen sprechen können. Um die Reise so ein bisschen zu verstehen, was hat Sie überhaupt damals gereizt, in diesen Beruf einzusteigen?
Also das große Thema Gestaltung natürlich. Und das ist ja auch, wenn man vielleicht von außen die Innenarchitektur betrachtet, als kleines Gebiet, fand ich schon immer, dass es ein großes Gebiet ist. Alles, was den Menschen umgibt. Und besonders auch hat mich Arbeit schon immer gereizt. Also ich habe immer ein sehr gutes, positives Verhältnis zur Arbeit gehabt. In unserer ganzen Familie ist das so. Auch bei den Frauen. Ja, alle arbeiten gerne und sehr engagiert. Und natürlich tatsächlich etwas zu gestalten, was schon einen gewissen Rahmen vorgibt. Daran habe ich also mein besonderes Interesse gesehen. Es gibt schon eine Architektur, es gibt eine Raumbegrenzung oder Restriktionen und darin sich auszutoben, das ist mein Ding, ja.
Und was war der Reiz, ich glaube ja relativ früh dann sozusagen in Ihrer Karriere auch ein eigenes Büro zu gründen und auch als eigene Chefin gewissermaßen unterwegs zu sein?
Also den Reiz habe ich vergessen, aber der Impuls, den weiß ich noch gut. Also einmal war der Impuls tatsächlich in einem Angestelltenverhältnis als junge und ich sag mal begabt und engagierte professionelle Innenarchitektin zu merken, es gibt Entscheider, die nicht so weit gehen können, wie ich es könnte. Und das sehe ich heute auch bei vielen jüngeren Mitarbeitenden. Wow, die haben richtig Lust, was zu machen und es krachen zu lassen. Und ich fand, damals waren mir dann die Restriktionen doch zu viel. Und zeitgleich war es so, dass ich meinen Mann kennenlernte und wir dann noch bevor wir geheiratet haben, haben wir gemerkt, wow, wir können ganz gut zusammenarbeiten, da funktioniert was gut. Und dann sind wir diesen Weg gemeinsam eingeschlagen, ja.
Das wäre die nächste Frage natürlich nochmal gewesen. Ich hatte ja schon gesagt, Büro Lepel und Lepel. Einmal Sie und einmal Ihr Ehemann, Reinhard Lepel. Wie ist das dann jetzt über ja doch 25, 30 Jahre fast gemeinsam als Ehepaar ein ein Unternehmen zu führen?
Ja, anstrengend.
Anstrengender als sonst.
Natürlich ist es super anstrengend, weil natürlich nehmen wir viele Sachen auch mit nach Hause. Das ist klar. Und es ist auch klar, dass wir das nicht wollen und es trotzdem tun. Also die Grenzziehung ist da eine große Herausforderung einfach. Aber es ist auf der anderen Seite natürlich mega toll, mit jemandem zusammenzuarbeiten, auf den man sich 100% verlassen kann. Und wo auch das Feedback oder der Impuls, das ist immer 100% wohlwollend und auf das Ergebnis hin ausgerichtet. Und das geht auch mit manchen Mitarbeitenden unbedingt, aber wenn man sich so vertraut und sich auch so viel Zeit nehmen kann für ein Feedback, ist das natürlich enorm. Und es ist super zu sehen, also wie wir auch zusammen, teilweise parallel und teilweise miteinander wachsen und uns verändern, auch als Geschäftspartner.
Ja, und wenn wir auf das Wachstum des Büros gucken, was ist da tatsächlich entstanden über die Jahre?
Ja, also es ist natürlich ein Oeuvre entstanden, ein Werk in der Architektur und in der Innenarchitektur und jetzt im Moment auch zunehmend gemeinsam. Das ist ein Trend, den wir sehr schätzen. Wir haben uns ja auch einzeln positioniert. Das ist in der Innenarchitektur, also wenn Büros so zusammen funktionieren, ist es gar nicht so häufig, dann hat die Innenarchitektur so eine stark dienende Rolle. Das ist ja in vielen großen Architekturbüros, die machen auch Innenarchitektur mit, ja. Und man sieht dann, dass es eine gute Architektur geworden ist. Und was noch entstanden ist, ist natürlich auch ein Team. Das ist schon ja super irgendwie, wenn Leute lange bei uns sind oder auch wenn ein Team wächst. Da entsteht was, was mehr ist als nur das, was wir beide tun können. Und das haben wir am Anfang gar nicht so gesehen, bis uns dann das gerade auch ein Mitarbeiter mal gesagt hat, boah, also ich persönlich würde das jetzt so entscheiden, aber wir als Lebel und Lebel machen das so. Und dann fängt man an, als Gründungspartnerin in dem Fall zu überlegen, wow, du hast was gemacht, was über dich und deinen Mann, also über diese inhabergeführte Ebene hinaus weißt. Und da sind wir auch schon ziemlich stolz drauf.
Und ich glaube, es ist ja tatsächlich auch 25, 30 Mitarbeiter, die jetzt bei Ihnen im Team sind. Mhm. Wie viel Zeit ist denn tatsächlich dann noch auch fürs Kreative und für die große Vision und wie viel geht drauf für Buchhaltung und Personalgespräche?
Ja, wir haben eine zweite Management-Ebene. Das sind unsere Teamleiterinnen. Und die übernehmen sehr viel von dem Management, also die regeln das Personalzeugs und Mitarbeitergespräche ist tatsächlich so, dass wir das dieses Jahr wieder so gemacht haben, dass immer einer von uns beiden auch dabei ist. Und Verwaltung und sowas versuchen wir so wenig wie möglich zu machen. Also das ist aber auch erst in den letzten Jahren so entstanden, dass wir merken, wir kommen jetzt so in ein Alter rein, wo wir wieder mehr tatsächlich Strategie, die Grundlagen des Entwurfs, die Haltung. Werte will ich gar nicht mehr sagen, weil das ist irgendwie in den letzten Jahren so ein bisschen abgegriffen. Aber mit welcher Haltung gehen wir an ein Projekt ran? Und dass wir das im Wesentlichen transportieren. Und meine Leidenschaft ist es sowieso, Strategie und Entwurf. Und da bin ich auch ganz froh, dass ich die anderen Dinge, die man so lästig mitmachen muss eigentlich, zunehmend auch übertragen kann, auch um das Unternehmen zukunftsfähig zu machen, also ja, für die nächste Generation.
Ja, was natürlich ganz spannend ist, wenn man auf die lange, lange Referenzenliste auch guckt bei Ihnen, sind ja sozusagen unter anderem zwei wichtige Bausteine, glaube ich, zum einen Bürolandschaften, über die wir gleich auch sicher noch sprechen werden, zum anderen aber auch tatsächlich kirchliche Gebäude oder Kirchen. Wie passt das denn zusammen?
Ja, wieso? Man überlegt sich, was soll im Raum passieren und dann macht man den so, dass er passt. Nein, das ist natürlich es passt vor allen Dingen so zusammen, also in meiner Person. Ich arbeite gern und ich glaube gern und dann passt das schon ganz gut zusammen. Aber es ist tatsächlich so, dass ich in der Situation auch immer Profi bin und ich schaue mir an, wirklich, wie muss ein Raum funktionieren. Und das ist ja mein Handwerk, Räume so herzustellen, dass sie für den Zweck, der darin sich abspielt, gut passen. Und der ist sehr spezifisch bei Kirchen und das finde ich interessant. Und wenn man, je mehr Kirchen ich mache, desto mehr merke ich, wie unterschiedlich auch bestimmte Gemeinden sind und sich doch sehr voneinander unterscheiden. Das finde ich immer wieder spannend. Und genauso wie sich Büros im Moment sehr stark verändern, tun das Kirchen und Kirchengemeinden auch.
Mhm. Ja, mhm. Wenn wir bei den Büros sind, Sie haben gerade schon im Vorgespräch gesagt, für Sie natürlich sozusagen ein alter Hut, was da alles getan werden kann und alles, was alles passiert in der ganz breiten Öffentlichkeit, natürlich gerade nochmal über die letzten zwei Jahre, Schlagworte wie New Work, wie neue Einrichtung von Büros, neue Bürokonzepte, intelligente Art quasi, nochmal viel mehr an Bedeutung gewonnen. Was haben Sie schon über die Jahre und Jahrzehnte auch an Trends kommen und vielleicht auch gehen sehen?
Ja, also ich weiß noch ganz am Anfang, da war es der große Aufreger, wenn mehr als zwei Leute in einem Büro zusammensitzen sollten. Das war der Wahnsinn und schon fast ein Experiment. Dann die Idee davon, dass Räume auch mehrere Nutzen haben können. Ja, ich habe vor fast 30 Jahren einen Raum gemacht, der war ein riesiger Besprechungsraum, sollte da rein, 30 Stühle und dann habe ich gefragt, was passiert denn hier? Ne? Und dann haben die gesagt, ja, wir einmal am Tag treffen uns alle. Sag ich, wie alle? Ihr seid doch 45, was denn mit den anderen 15? Ja, die sitzen auf der Fensterbank. Es war eine neue Planung für uns. Und dann habe ich gesagt, wie, warum sitzen die denn auf der Fensterbank? Ja, wir brauchen ja nicht so lange. Wie lange braucht ihr denn? 20 Minuten. Also für dieses Treffen haben die einen riesigen Saal ausstaffieren wollen. Und dann habe ich gesagt, na, das können wir doch ganz anders lösen. Ihr könnt doch so lange stehen. Damals war ja noch alles Sie, also Sie können ja so lange stehen. Ja, das stimmt. Und dann habe ich einen großen Stehtisch hergestellt, zwei Monitore, damit die Börsenkurse dort aktuell gesehen werden konnten. Die Devise des Tages, das waren so Börsenhändler, wurde ausgegeben. Und den Rest des Tages konnte man dort seine Garderobe ablegen oder in Schränke hängen oder sich zu einer Besprechung im Stehen zurückziehen. Das war quasi, das hatte damals noch keiner gedacht und es war bei mir auch so aus der Situation erfunden, aus einer Vernunft. Ich konnte mir das nicht vorstellen, so viel teure Fläche zu verbraten. Und das war für mich so der Beginn, dass ich mich mehr als Beraterin verstanden habe und nicht so, okay, die Leute wollen einen großen Raum, wie viel Geld muss ich denn für einen Palisandertisch ausgeben? Ja, so denke ich nicht. Ich denke tatsächlich von der Struktur, vom Nutzen her und das war dann quasi für mich so ein, für mich selbst ein Türöffner zu dem, wie ich denke und dass das eine Relevanz auch hat. Ja.
Und ich vermute, diese Offenheit auch für solche Beratung, für solche Impulse ist wahrscheinlich über die letzten Jahre noch gestiegen oder wie erleben Sie das?
Ja, das war damals ja ziemlich krass, weil das gab es ja nicht und man musste einfach die Idee als gut verstehen und sagen, komm, machen wir mal so. Ne? Und mittlerweile ist es so, dass ich sag mal, mit meinem Oeuvre oder mit der Liste meiner Kunden und auch der Wiederholungstäter als Kunden, da kann ich nicht so blöd sein. Ja, also dann denken viele ja, okay, Erfahrung ist da, auch Erfahrung in sehr spezifischen Bereichen und wenn man früher, das haben wir jetzt nochmal so rausgefunden, wenn man früher gesagt hat, okay, Lepel und Lepel kriegt den Auftrag, dann war das immer, oh, Risiko und junge Leute und so. Und das ist ja jetzt völlig anders. Das ist ja eine Generation vorbei. Jetzt gehören wir zu den Gesettelten mit Erfahrungen, aber wie ich hoffe und worum ich persönlich auch so ringe, schon noch mit dem Spirit, was neu denken zu können.
Wo kommt das ansonsten vielleicht auch bei Unternehmen her, dass man sich in den letzten Jahren viel mehr Gedanken macht um den Raum, in dem man arbeitet?
Och, da gibt es ja ganz böse Antworten zu. Ne?
Gerne.
Ja. Also das eine sind natürlich Kosten. Mhm. Das ist doch super klar. Ne? Also alle wollen in die Städte rein. Keiner mag diese irgendwie vor den Toren der Stadt so Business Center in Flughafennähe. Das ist ja unsexy und nicht schön. Und dadurch wird es teurer. Also geht es darum, hey, können wir Fläche sparen? Das ist das eine. Und das andere ist schon, dass wir War for Talent haben und wenn ein Büro nach Butterbrot oder nach Leberwurstbrot aussieht, auch so riecht und die Raufaser, wen soll man denn da hinkriegen, der auch woanders eine super Stelle haben kann? Also wenn man, das kann man ja nur mit einem enormen Gehalt kompensieren. Oder man bekommt die Menschen ins Unternehmen, die auf Sicherheit gehen und nicht ihren besten Beitrag liefern wollen. Und ich glaube tatsächlich auch im Rahmen zunehmender Digitalisierung, wir sind ja am Anfang, müssen wir begreifen, dass diese Arbeiten des Abarbeitens, der Fleißarbeit, des Erledigens, das wird es ja bald nicht mehr geben. Bald werden wir vor allen Dingen in Teams arbeiten und überlegen, wie wir was programmieren. Und dann werden wir Ergebnisse, die uns digital zugespielt werden, gemeinsam interpretieren. Wir werden uns Meinungen bilden und Projekte angehen. Und dafür braucht man andere Menschen. Und also auch immer gut ausgewogen zwischen Erfahrung und natürlich so einem Input. Aber das wird nicht mehr im Einzelbüro passieren. Ja.
Wenn man auch schon in den vergangenen Jahren mit Unternehmen gesprochen hat, die sich auf die Reise zu einem neuen Raum begeben haben, hört ich ganz oft dieses Vorbild noch des Google-Büros, was irgendwie jeder haben wollte. Ich glaube, Sie haben ja selbst sogar eins mit entworfen, oder?
Ja, in Düsseldorf, genau.
Genau. Also das sozusagen als so ein bisschen Blaupause für eine lange Zeit für eine neue Arbeitswelt. Ich frage mich so ein bisschen, wie gelingt es denn tatsächlich, individuelle Lösungen zu finden? Also so ein bisschen die Beratung, die Sie angesprochen haben, wo setzt die an? Was sind das für Fragen, die Sie Unternehmen stellen, wenn es darum geht, so einen Raum neu zu denken?
Also aus meiner Sicht gibt es immer so die zwei großen Fragen. Wer sind wir? Ne? Also, weil es geht natürlich um Identität und das andere, was tun wir? Und bei Wer sind wir, da kann man in die Vergangenheit gucken oder wenn man schaut, gibt es irgendwie jemand Neues in der Führungsspitze oder ne, das kann man ja rauskriegen. Manche Unternehmen sind auch so Startups, die jetzt irgendwie doch ein bisschen mehr ankommen, dann schaut man in eine kürzere Zeit zurück. Das ist ziemlich safe, weil da haben auch viele andere drüber nachgedacht. Alle worden ja auch, wer wir sind und welche Werte und spätestens dann, wenn man ein Logo hat, weiß man ungefähr, wer man ist. Das andere ist tatsächlich die Sache, was tun wir? Und da haben wir die Situation heute. Und das ist das Erste, wozu ich auffordere. Was wäre heute eine optimale Arbeitsumgebung? Weil vieles von dem, was wir heute tun, findet noch in Räumen von gestern statt. Hat was damit zu tun, dass Bauen langsam ist, also mehr übers Gestern als übers Morgen erzählt. Und das andere ist dann die Frage, was glauben wir denn, was wir in Zukunft tun werden? Und das weiß kein Mensch. Also wirklich, man hat so Vermutungen. Ich habe ja eben auch über die Zukunft gesprochen. Ne? Also es gibt Tendenzen, die sich abzeichnen. Und wenn man für diese Situation der völligen, also des Nebulösen planen soll mit Materie, dann ist es wichtig, sehr flexibel das anzugehen. Also mit einer großen Freiheit und auch etwas, was in der Architektur nicht so vorgesehen ist, eigentlich mit so einer gewissen Unschärfe an den Rändern. Mhm. Ne, zu sagen, okay, wo müssen wir fest sein und wo sind wir flexibel? Und das ist total wichtig. Genau, also für einen guten Raum spielt aus meiner Sicht die Atmosphäre eine Rolle, die zielt eben auf die Kultur ab, der Komfort auch, was erleben die Leute am Arbeitsplatz, egal welcher es ist, also Atmosphäre, Komfort und das dritte ist, was eigentlich an erster Stelle kommt, aber Strategie. Mhm. Was will ich auch? Und man kann ja auch sagen, okay, wir sind ein Unternehmen, wir möchten uns nicht bewegen und wir finden auch Einzelarbeitsplätze toll, dann dürfen die das gerne machen. Also ich bin nicht missionarisch unterwegs, sondern es geht mir darum, dass die Menschen erfahren, du darfst es so machen, wie du willst, aber du solltest wissen, was du willst.
Aber ist es nicht viel eher so, dass wahrscheinlich jedes Unternehmen eher sagt, wir sind agil, modern, innovativ und dann müssten sie eigentlich alle nachher gleich aussehen, die Räume?
Ja, klar, das sagen ja alle.
Ja, aber wenn können Sie Ihnen das ausreden?
Ja, natürlich, ich gucke mir an, was sie machen und das kriegen wir raus. Mhm. Also das ist ja die Erfahrung und das sind auch die Rückfragen. Mhm. Und wir haben ja mittlerweile auch ziemlich wir machen Workshop-Formate, um das rauszukriegen. Dann ist auch immer noch sehr unterschiedlich, was sagt welche Management-Ebene zu dem Thema. Das kriegen wir auch raus. Wir machen auch Workshops ohne die Spitzenmanager dabei, weil dann ist ja immer klar, was rauskommt. Also da sind wir auch durchaus streng, weil man darf ja nicht vergessen. Also es ist nicht wahnsinnig teuer umzubauen. Gehälter zu zahlen ist teurer, ne? Aber es ist schon immer auch viel Geld, was Menschen in die Hand nehmen. Und der Prozess dauert lange und ist lästig und alles, was man nicht will. Und dann sehen wir die Verantwortung sehr stark, dass das auch zum wirklichen Erfolg führen muss. Und wenn wir da nicht offen miteinander sind, also das ist total wichtig, offen zu sein. Worüber sprechen wir? Sprechen wir wirklich über Arbeit oder sprechen wir über Status? Ist ja auch noch so eine Sache. Status wird ja gar nicht mehr diskutiert. Früher war es das Eckbüro. Ne? Ja. Und mittlerweile spreche ich auch wieder gern darüber, dass das Management, das höhere Management auch wieder mal sagen darf, was es braucht. Eine Zeit lang, nein, ich setze mich irgendwo hin, nein, ich brauche ja nichts, ich muss ja so ein tolles Vorbild sein im Nichtsbrauchen. Nein. Also ne, das gibt Menschen, die haben einfach so einen Druck auf den Entscheidungen, die sie täglich tätigen müssen. Die müssen einfach eine andere Form von Komfort, von Sicherheit, auch von Umgebung haben. Und ich spreche da nicht von Ledersesseln, sondern die brauchen eine andere Struktur als die, die immer die Vorschläge entwickeln. Das ist eine andere Tätigkeit.
Ist das dann, ist es dann die Rückkehr des Eckbüros oder wie sieht sowas dann in der Praxis aus?
In der Praxis sieht es aus meiner Sicht so aus, dass das Management vor allen Dingen dadurch sich Entlastung wünschen können dürfte, indem es sagt, ich bekomme wieder einen persönlichen Service. Ich weiß zwar, wie ein Flug buchen übers Handy geht, ich weiß zwar, wie ich diesen und jenen Termin, aber ich muss das jetzt mal gerade nicht machen. Ich erlebe auch gerade so eine Generation, die sich das alles drauf geschafft hat, um nicht so völlig bescheuert vor den Digital Natives dazustehen, aber die es doch zunehmend anstrengt. Also Service. Und wie sieht Service dann aus? Das sind oft Personen, die sind eine Anlaufstelle. Früher musste man ja da arbeiten, wo die Akten standen. Und wenn es keine Akten mehr gibt, ne, dann. Aber irgendwo einen Support zu erleben. Und was ich auch glaube, ist ein sehr exklusiven Zugang zu Besprechungsmöglichkeiten. Dieses ganze Buchen von Besprechungsräumen ist richtig und gut und führt zu Pünktlichkeit und Disziplin und allem. Aber ich glaube, eine spontane Möglichkeit zu haben, irgendwo drauf zugreifen zu können, wird Managern sehr, sehr helfen. Und es muss auch nicht unbedingt dann ein Managerbüro sein mit Tisch und Besprechungstisch. Das kann man machen, aber da gibt es auch verschiedene Optionen. Ja. Mhm. Auch das kriegen wir raus.
Mhm. Und gibt es tatsächlich auch Grenzen bei diesen Ideen? Also mussten Sie schon mal sagen, das kriegen wir nicht hin mit diesem Raum?
Ja, also das sage ich ja zweimal am Tag, okay, das geht ja hier nicht. Ne? Ja. Aber die Frage ist ja dann, was geht? Ja, ja. Ne? Und im Moment geht unheimlich viel, weil das, was wir ganz viel machen, ist tatsächlich schon bevor irgendeine Fläche angemietet wird oder neu gebaut wird, tatsächlich zu überprüfen, ist die Grundstruktur für dieses Unternehmen passend. Mhm. Also das machen wir auch für viele unserer großen Kunden, die wir deutschlandweit betreuen. Da prüfen wir regelmäßig, dann kommen die Makler mit irgendwelchen Vorschlägen, hier müsst umziehen oder so. Na, das müssen ja die Unternehmen ständig machen, das zu überprüfen. Und dann sagen wir, ja, das Gebäude ist völlig ungeeignet, die Bundtiefe ist zu klein oder hallo, um den Treppenkern rum, da kann man ja nur noch repräsentieren, von Arbeit kann ja nicht die Rede sein oder so. Mhm. Ja, das sehen wir ziemlich schnell in den Grundriss. Mhm. Ja.
Wie sehen eigentlich so Projekte aus? Sie haben schon gesagt, wie lange die sich sozusagen ziehen können. Was heißt das letztendlich in Jahren? Also wie lange arbeitet man mit ihnen in der Regel zusammen?
Ja, das ist unterschiedlich. Ja. Also ich sag mal, wir haben ja hier damals in Köln vielleicht als regionales Beispiel, auch HRS, Hotel Reservation Service hinterm Bahnhof. Geplant, und da war es tatsächlich so, dass wir schon bevor der Kunde das gemietet hat, gab es Fragen, wie können denn dann diese großen Lobbys überhaupt benutzt werden? Und das war so ein Wettbewerb von der Allianz und den haben wir damals gewonnen. Gab es den Kunden noch gar nicht. Dann sind wir durch einen Zufall an den Kunden gekommen, haben gewusst, die suchen und dann passte das ganz gut zusammen. Aber die Zusammenarbeit für so ein großes Projekt für 1600 Mitarbeitende, da war ja tatsächlich 3,5 Jahre. Das ist ein größeres Projekt. Mhm. Bei Rewe Digital in Mülheim war es so, da haben wir mit einem kleinen Projekt angefangen. Das war für 80 Mitarbeitende, die ersten überhaupt für diese Firma. Die hatten damals, glaube ich, schon 12. Am Schluss waren es 800 und wir haben die auch über Jahre betreut. Aber das waren verschiedene Bauabschnitte. Ja. Die sind gewachsen, dann immer, hier könnt ihr nochmal und wir brauchen jetzt und so. Ja. Und es gibt dann auch manchmal so kleine Sachen, die gehen ganz schnell, halbes Jahr fertig. Aber im Moment, aufgrund der wirtschaftlichen Situation und auf dem Bau dauert alles etwas länger.
Ja. Das wäre noch eine Frage gewesen, auch weil auch wenn sich jetzt vielleicht ja manche Unternehmen nochmal schnelle Veränderungen wünschen, das geht ja wahrscheinlich einfach gar nicht, oder? Sei es durch lange Mietverträge oder eben durch Bauzeiten oder wie kann man auch schnell reagieren in der Innenarchitektur?
Ja, schnell. Also schnell ist gerade wirklich eine enorme Herausforderung und das sehen wir so. Also natürlich kann man immer schnell ein paar Wände einreißen und ich rate davon ab, wirklich, weil es gibt unheimlich viel Unruhe. Im Moment ist eine gute Situation, je mehr Personen zu Hause arbeiten, im Wesentlichen, da stehen ja die Flächen leer, aber es muss gut überlegt werden, was in den Flächen passieren soll, wenn man wieder zurückkommt. Und ich sage auch in-house im Büro immer, erst denken, dann zeichnen, das hilft sofort. Ne? Also alle Projekte, die so, können wir mal schnell, ich kann nicht schnell, weil schnell, gut, billig, das ist unheiliges Dreieck, das können wir nicht machen. Was aber gut ist und was auch schnell geht, ist die richtigen Fragen zu stellen. Mhm. Das ist schon total wichtig, dann mal die Gegebenheiten zu analysieren, ne, von den Mietverträgen, von der Möglichkeit, was unterzuvermieten, von Kooperationen. Und das hat oft gar nicht so viel mit dem Bauen selbst zu tun, sondern mit dem Mindset, an welchen Stellen haben wir diese Beweglichkeit im Unternehmen. Mhm. Und oder indem man zum Beispiel Zukäufe von Unternehmen in die Firma reinholt. Das ist im Moment ein Riesentrend. Vor 5, 6 Jahren haben alle Abteilungen outgesourced und irgendwo so ein Garage gemietet, ne? Und bei den Office-Anbietern und die Fancy-Abteilung ausgegliedert. Und jetzt sieht es so aus, und das finde ich auch sehr gut für die Gesamtunternehmen, dass die zurückkommen und auch dieses Learning und auch die Arbeitsweisen und die Prozesse wieder ins Unternehmen rein. Diese zwei Welten, das hat mir noch nie so gefallen. Mhm. Ich fand das unfair. Die einen sitzen da in so Zwei-Zimmer-Büros.
Die coole Digitalabteilung und die das langweilige Büro sozusagen für die Buchhaltung und
genau, Co. Genau, früher wie in der Schule, das sind die Coolen, ne? Das waren immer die anderen. Und das ist, aber Sie erwähnen gerade Buchhaltung. Ich, abgesehen davon, dass sie ja so bald nicht mehr geben wird, aber was ich auch ganz interessant finde im Moment ist, dass was gibt das Gefühl von Heimat bei einem Unternehmen, auch von einem Standort? Und das sind ganz oft die Mitarbeitenden, die sich kümmern und die ein ganz große emotionale Bedeutung haben im Unternehmen und die leider früher ganz oft schlechte Arbeitsplätze hatten. Ne? So am Empfang, da laufen alle durch oder irgendwie hinten zweimal um die Ecke, weil da geht ja kein Kunde hin und so. Und ich glaube, dass das ein großer Trend wird und endlich mal, dass die auch nicht versprengt irgendwo im Unternehmen ganz weit weg sitzen, sondern dass die so eine Art harten oder, sage ich mal, weichen Kern bilden. Ja, doch das Emotion, doch das Ansprache. Und das ist ja genau das, weswegen die Menschen wieder ins Büro kommen wollen. Und dass da nochmal die Community so gefeiert und auch gut gebildet werden kann.
Ne? Das finde ich interessant. Also sozusagen den Gang zur Personalabteilung, um den Urlaubsantrag zu bewilligen oder nicht. Also dass das wieder so ein Anlaufpunkt, auch ein Anker im Unternehmen werden kann und dann auch nicht im Keller quasi zu Hause ist.
Ja. Personalabteilung, welche Personalabteilung? Ja, also ja, aber genau richtig, ne? Oder das Thema, Mensch, ich brauche jetzt mal, oder wo ist denn hier der Verbandskasten, oder ne, also solche Dinge. Oder das, was ich auch eben mit dem Management meinte, dass es Menschen gibt, die sich kümmern oder die was haben. Oder auch zum Beispiel bei Google hieß das früher Tech Desk, also die Ausgabe von Geräten, ne, das ist ja jetzt ein Riesending, war früher gerne auch schon mal im Keller, ne, so wo man das Laptop sich abholen kann oder nochmal so einen Stift oder das Ladegerät oder das Halo Light oder was weiß ich. Das werden in Zukunft Dinge sein oder die Postabteilung, dass irgendwelche, bei uns ist das immer so, es kommen Muster an, alles Mögliche, und die Menschen, die es betrifft, sitzen aber dann in Löwenich oder so, ne? Dann muss das bearbeitet werden, oder wir schicken unfassbar viel mit Taxen hin und her, also das ist auch einfach so geworden, ja.
Ja. Was sind es denn für Anfragen, die Sie im Moment erreichen? Jetzt war ja für viele Unternehmen,
Sie nehmen die Hände zum Kopf,
Sie raufen sich die Haare. Wieso? Wieso so ist es so schlimm im Moment?
So wahnsinnig viel. Also wirklich, also ich sag's mal so. Ich befasse mich seit über 10 Jahren mit New Work. Ja? Also seit New Work ist das Ding. Und so lange denke ich schon, hey Leute, was macht ihr alle? Könnt ihr nicht mal? Dann fängt Corona an und ich denke so, jetzt ist der Moment, wo sie es alle begreifen. Das haben wir jetzt schon 2 Jahre und jetzt, genau jetzt, also seit dem Jahreswechsel oder seit Dezember ist es so, dass wir in der Woche 3 oder 4 Anfragen kriegen. Und die beginnen alle damit, dass wir sagen, Leute, jetzt machen wir erstmal eine Grundlagenermittlung. Wie sieht es denn aus? Fragebögen verschicken, Gespräche führen mit dem Management, mit den Steering Committees und so. Und es ist immer die gleiche Frage. Hey, wie sollen wir denn jetzt weitermachen? Die sitzen ja alle zu Hause. Warum sollen wir denn noch zusammenkommen? Dann sage ich, ja, weiß ich nicht, sagt ihr es mir. Warum wollt ihr euch noch treffen? Ja, unsere Mietverträge müssen jetzt verlängert werden. Sollen wir das überhaupt noch tun? Der ganze Immobilienmarkt ist so wahnsinnig in Bewegung und das macht ganz, ganz, ganz viel aus. Und es sind alles die gleichen Anfragen. Wie sollen wir zusammenarbeiten? Wie muss es dann aussehen? Und auch oft, hey, wir sind so und so viele Personen, wir haben jetzt auch eine Betriebsvereinbarung, ne, wie viel Zeit ich im Homeoffice verbringen darf. Das würde ja bedeuten, dass wir viel weniger Plätze brauchen. Und haben meine Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen mich noch als Arbeitgeberin lieb, wenn ich ihnen sagen muss, ihr habt keinen eigenen Tisch mehr. Also ne, solche Sachen. Und das sind ja die Bedingungen, die wir jetzt gerade verhandeln. Das Festhalten am personalisierten Arbeitstisch und gleichzeitig jederzeit von zu Hause arbeiten können. Wer soll das denn schaffen? Ja. Und das ist der Kern des Konflikts und der muss bearbeitet werden. Und das heißt, und im Grunde passiert das, was die ganze Zeit schon in Corona passiert. Alle werden sich darüber bewusst, aus meiner Sicht, dass Arbeiten ein Geben und Nehmen ist. Und das moderieren wir mit Räumen, ja.
Und haben Sie grundlegende Antworten, wie die Räume der Zukunft aussehen?
Also ich habe die Antwort, dass für die meisten im Unternehmen, nämlich die, die sehr viel zu Hause arbeiten können und wollen, der personalisierte Arbeitstisch ein totales Luxusgut sein wird. Also man wird seinen Tisch, diese Clean Desk Policy, von der alle sprechen, wird sich bei ungefähr 80-85% der Mitarbeitenden durchsetzen müssen. So, das ist eine.
Also ich, wenn ich ins Büro komme, muss ich mir sozusagen einen suchen oder buchen oder
ja. Suchen, buchen, finden, sich einfach irgendwo hinsetzen, irgendwo. Das zweite ist tatsächlich, ich glaube, dass wir vor allen Dingen für Projektarbeit zusammenkommen werden. Projektarbeit ist der Kern dessen, was in Zukunft passieren wird, und dafür schlagen wir auch vermehrt Projekträume vor. Tatsächlich, wir brauchen Projekträume, wo man auch mal was liegen lassen kann, also wo das Projekt sein Zuhause hat, also eine quasi eine Welt in der Welt. Viele große Beratungsunternehmen denken auch nicht mehr in Abteilungen, sondern in Projekten, wo dann die besten Leute, die zum Projekt was beitragen können, zusammenkommen. das, dann glaube ich auch, dass es wieder mehr Menschen geben wird, die ins Büro kommen wollen, um dort konzentriert zu arbeiten. Okay. Ja, okay. Weil zu Hause arbeiten heißt ja nicht ungestört arbeiten. Ne? Hund, Katze, Maus, Waschmaschine, Ehepartnerin, die auch gerade das Datenvolumen schreddert, solche Dinge. Also ich glaube wirklich, dass für sehr spezifische Arbeiten auch voll konzentriert arbeiten, so für so ein Deep Dive genau richtige Orte geben muss und wird, bin ich sehr von überzeugt, und wir versuchen auch alle dazu zu überreden, daran wirklich gut zu denken. Ne?
Aber das klingt wahnsinnig anspruchsvoll, dieses auch sehr unterschiedlichen Welten aus Raum zum besonders intensiv zusammenarbeiten und Raum zum Stillarbeiten, das zusammenzubringen, oder?
Genau. Das heißt, die Unternehmen der Zukunft werden mehr Extreme haben, ja. Und dieser ganze Mittelbau, das wird es nicht mehr so geben. Ja, früher bestand ein Büro vor allen Dingen aus Arbeitsplätzen, Arbeitstischen, in Kombibüros oder sonst irgendwas. Und jetzt wird das die Ausnahme sein. Ja, es wird Räume geben für Projekte und es wird Räume geben für eine konzentrierte Einzelarbeit, und dann wird es Bereiche geben, wo man sich treffen kann, wo sich was entwickelt, wo diese Zeit dazwischen so moderiert ist und wo man dann noch Zeit verbringt, bevor der Zug abfährt oder sowas. Also es wird mehr so ein lässigerer Lebensraum werden, denn das ist ja. Und vor allen Dingen in allen Bereichen, in allen drei Bereichen, tatsächlich immer mit der Möglichkeit, KollegInnen remote dazuzuschalten. Mhm.
Ja. Und ich meine, wir hatten über Google gesprochen, HS hatten Sie auch schon genannt. Mhm. Also häufig kam ja in der Vergangenheit diese Entwicklung, diese Trends aus einem Tech-Bereich, Digitalisierungsbereich, IT-Bereich oder sehr nah verwandt. Ist das jetzt schon überall angekommen?
Das weiß ich nicht. Weiß ja nur, bei denen es angekommen ist, die mich anrufen.
Genau. Rufen da jetzt auch welche an, die nicht quasi aus dem IT-Bereich kommen?
Ja, unbedingt. Es rufen tatsächlich die an, wo Menschen, die Verantwortung tragen, jetzt seit 2 Jahren durch leere Büros gehen.
Mhm. Ja. Also im Prinzip alle.
Ja. Mhm. Und was vor allen Dingen die große Herausforderung der Zukunft wird sein, auch Verwaltung, Behörden mit dieser Welt vertraut zu machen. Das ist ja nochmal sehr speziell. Wir haben in Bonn für die GEZ, Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, ist ja eine 100%ige Tochter des Bundes, die da sehr weit sind, auch gut beraten und wo wir nur die besonderen Bereiche gemacht haben. Ne? Und das war so traurig, das hätte irgendwie im März nach Corona-Ausbruch eröffnet werden sollen mit allen, mit Ministern und so. Und das hat jetzt wirklich 1,5 Jahre komplett leer gestanden. Mhm. Und die Projektleiterin sagte, auch Frau Lebel, das ist so traurig hier. Das ist alles so schön gemacht und keiner darf es benutzen. Ja, die haben ja hohe Restriktionen auch, was ich ganz vorbildlich finde. Aber das ist im Moment auch ein Riesenthema. Auch schon vor Corona-Ausbruch war es tatsächlich so, dass viele Behörden sich neu orientieren. Dann schaut man nach in den Niederlanden, wie läuft's da? Ne? Und wir brauchen hier in Deutschland, glaube ich, wirklich ein anderes Verständnis von Verwaltung, wieder als einer kreativen und auch als bürgerzentrierten Aufgabe. Mhm. Nicht so eine Welt in sich, sondern das muss wieder an die Bürger rankommen. Und das fände ich wirklich super. Davon hätten ganz, 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 ganz viele Leute was, wenn das super laufen würde. Ne? Wir könnten dadurch Prozesse verschlanken, die Ansprache wieder persönlicher machen, mehr Wertschätzung vermitteln. Und das wäre für mich ein Traum, wenn das so funktionieren würde. Mhm. Ja.
Das klingt so, als ob Ihnen in den nächsten Jahren auch nicht unbedingt die Arbeit ausgeht.
Nee. Nein, das ist es. Und also wir denken auch darüber nach, wie wir das Know-how verbreitern können, ne? Dass wir nicht sagen, wir wissen, wie es geht und verraten es nicht weiter. Also ich teile das auch gern oder gebe Wissen oder Dokumente, die wir erstellt haben, weiter. Oder ich halte auch schon manchmal Vorträge oder sonst. Leute, ich halte mal einen Vortrag, dann gucken wir mal, ob ihr mich überhaupt noch braucht. Mhm. So, ne? Das ist willkommen, weil Natürlich bin ich wirtschaftlich im Handeln verpflichtet als Unternehmerin, aber das andere ist auch, dass ich schon ein klares Bewusstsein für die gesamtgesellschaftliche Aufgabe sehe. Ne? Mhm. Wir müssen Arbeit neu verstehen. Es ist nicht mehr so die Arbeit da, dass wir sagen, morgens hin, abends zurück, 8 Stunden. Es geht mehr um den Beitrag.
Worauf kam es denn bei Ihnen an? Ich glaube, 2019 sind Sie in Ihre neuen Büroräume gezogen, auf dem Blutgelände in Nippes. Konnten das, glaube ich, auch sozusagen von Grund auf mitgestalten. Was war Ihnen damals wichtig für Lepel und Lepel?
Also das war ja wirklich, ist eine sehr große Herausforderung. Also mein Mann war auch der Projektentwickler. Mhm. Jan hat auch, unsere Architekten haben den Rohbau gemacht oder den Hochbau. Und dann haben wir als Innenarchitekten das quasi auf unsere individuellen Bedürfnisse zugeschneidert. Und wichtig war uns Flexibilität. Wir haben tatsächlich, also auch von der Verkabelung her und so, wir haben versucht, das so flexibel herzustellen, dass wir mal andere Anordnung von Tischen machen können oder sowas. Dann war uns natürlich wichtig, Sie müssen sich vorstellen, also wir als Innenarchitekten arbeiten für so richtig fancy Unternehmen, die alles haben, was geht. Ne? Bällebad, Rutsche und das dann für uns selber zu machen, war schon wirklich krass. Also die Wünsche mit der Realität und dem, was geht, abzugleichen.
Welche Wünsche haben Sie sich erfüllt?
Also ich habe zum Beispiel wirklich, das ist jetzt winzig, aber wir haben eine Schlafkoje. Mhm. Und da sind so alte Planschränke drunter, aber den Wunsch fand ich, der kam manchmal und ich finde das total okay, mal, wenn man total kaputt ist, sich hinzulegen und es ist nur eine kleine Koje, aber ich habe es schon benutzt und ich weiß auch, wer es schon auch benutzt. Ja. Und das ist ja auch kein Geheimnis, aber was dann auch nochmal wichtig war, zum Beispiel eine unserer Kernkompetenzen, die ich also in dem Büro unseres Zuschnitts nicht so oft sehe, ist, dass wir sehr viel Materialien haben, also mehr als die Architekten, also ein normales Architekturbüro. Und wir haben uns damals getraut zu sagen, das ist eine unserer Kompetenzen, die bringen wir ganz in die Mitte. Also man kommt bei uns rein, ist da der Empfang und Verwaltung und so und sofort sieht man, wow, da sind ja Materialien. Und dieser Bereich ist auch tatsächlich offen geblieben. Wir haben eine Glaswand wegen unserer Eröffnungsparty nicht eingebaut und haben dann hinterher gedacht, die brauchen wir auch wirklich nicht. Also wir haben einen sehr großen, offenen, zentralen Bereich und der tut uns jetzt gut, weil wir dort auch unsere also Meetings machen im Stehen, wo alle dran teilnehmen. Dann haben wir einen großen Bildschirm und die, die remote sind, sind dann so zugeschaltet. Das hat sich als sehr, sehr hilfreich herausgestellt. Und angrenzend daran gibt es dann so Bereiche wie den Raum, in dem mein Mann und ich und die Leute aus dem Strategiekreis sich treffen, so einen großen Besprechungsraum und eine ziemlich große Küche mit Dachterrasse, ehrlich gesagt, ja. Richtig schön. Und das sind so gemeinsame Funktionen. Und an den Arbeitsbereichen gibt es so spontan zu nutzende, schnelle Besprecher und Kojen und sowas alles. Das haben wir schon umgesetzt. Und dann eine gute Balance zu finden, weil unser Geschäft ist ja Projektgeschäft. Mhm. Und das ist schon, ich sprach schon über Projekträume. Eigentlich sind wir ein Riesenprojektraum.
Und wie sieht Ihr eigener, ganz persönlicher Arbeitsplatz aus? Worauf haben Sie da drauf geachtet?
Das weiß ich nicht. Also ich war da heute noch nicht. Mhm. Ich habe meinen Laptop ganz am Eingang aufgeschlagen, weil ich wusste, es lohnt sich nicht. Ich bin heute von einer Besprechung in die nächste. Dann war ich noch in einem Meeting, was eigentlich normalerweise so am Tisch stattgefunden hätte, aber weil eine Mitarbeiterin remote ist heute, haben wir es dann doch alle irgendwo sich einen Kopfhörer übergezogen. Also ich laufe den ganzen Tag mit einem Laptop und einem Kopfhörer rum, aber es gibt einen Arbeitsraum, der heißt bei uns Strategieraum. Da sind 4 Arbeitsplätze drin und 2 davon haben mein Mann und ich. Und da sitzt jetzt auch noch so ein Immobilienökonom. Also und wenn wir Gespräche haben, wo wir alle zusammen dran teilnehmen, finden die auch dort statt. Mhm. Ganz wichtig. Mhm. Ja, also nicht wir brauchen ja nicht umzuziehen, wenn alle, die im Raum sind, ohnehin am Gespräch teilnehmen. Und dafür ist das auch ausgestattet. Wir haben eine große Wand, die magnetisch, also fast alle unsere Wände im Büro sind magnetisch. Mhm. Sodass wir Informationen gut visualisieren können, ne? Und große Bildschirme, wie es so ist. Ja.
Frau Lebel, ganz herzlichen Dank für die Einblicke und für Ihren Besuch bei Wirtschaft Köln Unplugged.
Sehr gerne.
Wirtschaft Köln Unplugged.
Und haben Sie Ihren Arbeitsplatz oder gar Ihr Büro schon so eingerichtet, dass es wirklich gut zum aktuellen Arbeitsalltag passt? Wir hoffen, das Gespräch mit Monika Lepel konnte Ihnen einige interessante Eindrücke vermitteln. Wir freuen uns wie immer über Kritik, Feedback oder natürlich auch Vorschläge für neue Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Das gerne per Mail an podcast@rotonda.de oder über die LinkedIn-Seite des Rotonda Business Clubs. Nächste Woche darf ich hier bei Wirtschaft Köln Unplugged Guido Maria Schmidt begrüßen. Der Kölner ist seit vielen Jahrzehnten in der Parfümbranche unterwegs und hat dabei geholfen, viele wohlriechende Düfte für große Marken zu erfinden und zu verbreiten. Jetzt will er mit einem frisch gegründeten Startup individualisierte Düfte für Endverbraucher konzipieren. Was hinter The Scentist steckt, verrät Guido Maria Schmidt nächste Woche bei Wirtschaft Köln Unplugged. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf bald!